Hallo, hallihallo.
Hallihallo, hallöle. Ihr müsst raten, welcher Tag heute ist. Richtig, Ostern.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Gags werden immer schlechter von Folge zu Folge.
Also, ich kann jetzt schon mal ankündigen, dass ich diese Kontaktlinsen nicht die ganze Zeit drin behalten
kann. Ich glaube, ich werde diese Szene hier, die Leute, die uns auf YouTube sehen, sehen jetzt meine scharfen Vampirzähne. Denn für alle, die uns nur zuhören.
Oh, heute ist wirklich ein Tag, an dem solltet ihr mal reinschauen bei.
Genau. Josh und ich sind nämlich verkleidet. Wir verraten euch aber nicht, als was. Das müsst ihr rausfinden. Denn
Du hast eben schon einen guten Tipp gegeben.
Ja, stimmt.
Fall.
Heute ist nämlich wieder mal unsere offizielle Halloween-Folge. Mhm. Heute haben wir es tatsächlich nur um einen Tag verpasst, denn die Folge kam einen Tag nach Halloween raus. Wir sind aber in Halloween-Stimmung und wir hoffen, dass ihr es auch heute noch am Freitag seid. Deswegen sagen wir auf jeden Fall erstmal Happy Halloween, oder?
Ich habe gerade überlegt, was sagt man eigentlich? Frohes Gruseln.
Fröhlichen Freitag.
Wenn ihr es jetzt gerade hört, ist Halloween schon vorbei, aber ja. Die Grusel-Herbststimmung bleibt ja.
Ich sehe übrigens aus, als hätte ich noch immer den Kater von Halloween. Also so irgendwie
sehe ich. Sieht aus, als ob er gestern sich kostümiert hat und gefeiert hat.
Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit Christoph Wellbrock und Josh Kliemann. Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josh sich alles nur ausgedacht haben.
Ich habe übrigens noch uns Gläser besorgt, Christoph, passend zu dem Anlass.
Ui, guck mal hier, Leute. Schöne Totenköpfe, aus denen wir jetzt erstmal einen schönen Energy saufen. Blutrot, könnte man sagen, ist unser Drink, ehrlich gesagt.
Ich habe dir ein bisschen frische Blutkonserve mitgebracht, damit du auch durchhältst.
Verrat nicht so viel.
Ach so.
Verrat nicht so viel. Diese Folge wird wahrscheinlich ein bisschen laberintensiver, also an alle, die sich in letzter Zeit beschwert haben, dass wir zu viel labern.
Pech gehabt.
Pech gehabt.
Ja, wirklich.
Nein, aber wir nehmen ja auch eure Kritik uns zu Herzen. Und jetzt mal Spaß beiseite. Natürlich lesen wir diese Sachen auch. Und wir möchten genauso wenig wie ihr, dass dieser Podcast ein Labercast wird. Und wir legen weiterhin Wert darauf, dass die Geschichten und die Auflösung immer insgesamt deutlich mehr Zeit einnehmen als unser Geplänkel. Aber jetzt haben wir schon genug gequatscht. Ich würde mal sagen, Josh, welche Geschichte war das letzte Mal zuerst dran?
Also bevor wir überhaupt zu den letzten Geschichten kommen, kommen wir mal zu der kleinen Spoilerwarnung. Denn die Geschichten von unserer gruseligen Halloween-Show hier beginnen ab 25 Minuten und 53 und vorher lösen wir auf.
Ich werde diese Folge übrigens ganz oft machen, weil das einfach gut aussieht bei YouTube.
Und weil sich wahrscheinlich mit diesen Szenen ganz viel Speichel sammelt im Mund. Das sieht schon cool aus.
Sieht gut aus, ne?
Ja, könntest du immer so behalten.
Ja, den Link dazu findet
ihr. Also ein Affiliate-Link.
Haben wir nicht.
Genau, wir haben letztes Mal angefangen mit deiner Geschichte, die den kurzen, knappen Titel Gleich und Gleich gesellt sich gern getragen hat. Mhm. Und da ging es ja um Christophs großes Verwechslungsspiel. Und ich habe jetzt gedacht, zum Recappen erzähle ich es mal so, wie es chronologisch passiert ist bei dir in der Geschichte, aber... wie du die auch vorgetragen hast, meine ich.
Ja.
Aber zeigt auch jedes Mal immer gleich beide Perspektiven.
Okay. Ich bin gespannt.
Genau. Also ich versuch's.
Okay.
Wir sind am Beginn der Geschichte tatsächlich in Wirklichkeit bei der Beerdigung von Erik, dem Zwillingsbruder von unserem Protagonisten Kai.
Richtig.
Alle anderen in der Geschichte denken jedoch, Kai wäre gestorben. Richtig. Deshalb ist auf dem Sarg auch ein großes K eingraviert. Kai hat zu diesem Zeitpunkt die Identität seines Bruders eingenommen, um sein Leben weiterzuleben. Deshalb nennt ihn auch die eine Frau, ich glaube seine Tante oder sowas, beim Leichenschmaus, was übrigens ein super Wort ist, Erik. Die nennt ihn Erik, weil alle denken, er ist Erik. Deswegen steht Kai auch an der Seite von Daniela, die eigentlich die Frau von Erik ist.
Richtig.
So, in dem Flashback sehen wir dann auch eine mögliche Begründung dafür, warum er die Rolle getauscht hat. Denn ich glaube, ein Jahr vorher oder irgendwie sowas ist er mit seinem Bruder Erik und Daniela und einer Elke zusammen an einem See, wobei Elke und Erik sich über Kai kennengelernt haben, da aber dann viel Zeit miteinander verbringen. Und Elke verstirbt dort, weil sie zu weit raus schwimmt und Erik nicht aufpasst. Und das verzeiht Kai ihm Zeit seines Lebens nicht. Vielleicht hat er also an diesem Punkt schon geplant, seinen Bruder umzubringen. Ich glaube, wir wissen auch gar nicht. Doch, er hat den umgebracht, weil die Frau sagt später, ich weiß, was du mit meinem Mann gemacht hast. So, ein Jahr nach dem Begräbnis von Erik sind dann Kai und Daniela an einem Wochenende in einer kleinen Unterkunft auf Rügen. Mhm. Und sie lobt ihn dann dafür, dass er das letzte Jahr so gut gemeistert hat, seit dem Tod seines Bruders und so weiter. Wir denken da, also man denkt zu diesem Zeitpunkt noch, dass sie ja auch davon ausgeht, dass er Erik ist. Also das ist ja eigentlich der Twist. Stellt sich aber raus, dass sie schenkt ihm dann irgendwie Pralinen oder sowas. Und da steht auch irgendwie drin von wegen PS, ich weiß, was du mit meinem Mann Erik gemacht hast. Das heißt
auch Eriks Lieblingspralinen,
genau. Ja. Und das heißt, sie wusste das entweder schon die ganze Zeit oder hat es im Laufe der Zeit gemerkt, weil ich glaube, der eine Unterschied zwischen den beiden ist, dass Kai so eine Narbe im Hinterkopf hat. Mhm. Sie hat diesen Wechsel also durchschaut, scheint aber gar nicht so sauer darüber zu sein, sondern fällt einfach direkt lüstern über Kai her. Ist also wohl ganz zufrieden. Ja, genau. Das war die Geschichte. Ich hoffe, ich konnte so die Verwirrung um die Geschichte.
Jetzt hast du mir meine ganze Auflösung ja schon vorweggenommen, du Arsch.
Bitteschön.
Ja, wahr oder falsch?
Ja, also, ihr glaubt zu 69%, sie ist wahr und zu 31%, sie ist falsch.
Oha.
Ich sag, sie ist falsch. Ich sag, sie ist falsch und ich hoffe so ein bisschen, dass du sie dir ausgedacht hast, weil ich diesen Twist wirklich, wirklich cool fand und es irgendwie geil fände, wenn es deine Idee wäre. Bin aber gespannt.
Also, die Geschichte ist falsch. Ist ausgedacht. Sehr gut. Allerdings habe ich sie mir nicht so ganz ausgedacht. Also den Großteil habe ich mir dazu gedacht. Die Grundstory, da muss ich dieses Mal Credits geben an einen Instagram-Kanal, bei dem schon mehrere jetzt in den Kommentaren geschrieben haben, dass sie die ein oder andere
Grundidee
mal gesehen
haben. Das war schon zweimal.
Und dieses Mal habe ich mir gedacht, dieses Mal nehme ich wirklich einfach von denen eine Story, weil ich habe das gesehen. Der Instagram-Kanal heißt, ich glaube, Couple Horrors oder Couple of Horrors.
Die hast du mir sogar mal geschickt.
Die habe ich dir mal geschickt, ja. Genau. Weil die machen nämlich eben, also dieser Kanal ist einfach ein Pärchen eigentlich und die machen immer so kurze Videos. Und die haben auch, und deswegen folge ich denen, halt immer mal wieder so Urban Legends oder wirklich auch wahre Geschichten, die sie in ganz, ganz, ganz kurzen Kurzfilmen zusammenfassen und die immer gruselig sind. Und das war für mich so ein, okay, da kann man nochmal nach so Ami-Urban Legends vielleicht fischen, die man so nicht bei Google findet. So, und dann hatte ich letztens irgendwie gesehen, dass die da so einen Kurzfilm gemacht haben von eben Frau und Mann stehen am Grab. Bei ihr ist irgendwie die Schwester gestorben und es war ganz kurz zusammengefasst und dann war es irgendwann, hier, ich schenke dir mal was und hier ist eine Karte, weil du hast das Jahr so gut gemacht. Mhm. Und dann steht da nämlich auch drin, ich weiß, dass du dass du nicht sie bist. Und dann zwinkert die Person einfach nur und geht raus und hinterlässt und so. Und dann, es ist im Prinzip derselbe Plot. So, ne? Also die nimmt das Leben an und die andere Person hat sozusagen gar kein Problem damit eigentlich, dass sie das Leben hat. Das ist im Prinzip die Story aus diesem Kurzfilm von diesen Couple of Horrors.
Das sind immer so 1-Minuten-Clips oder sowas, ne?
Genau, und ich habe mir dann, das war für mich einfach die Grundstory, weil ich tatsächlich, bevor die Auflösung kam, schon wusste, okay, die hat das Leben angenommen und sie hat auch die Person umgebracht. Mhm. Und da dachte ich, geil, das ist eine coole Idee. Und darauf habe ich dann eben diese Geschichte geschrieben, wo der Plot ja im Prinzip derselbe ist, aber dieses ganze Elke mit der Tante, mit den Pralinen, mit dem Sarg und so. Also man konnte diese 90 Sekunden oder 60 Sekunden Kurzfilm nicht in 4 Seiten packen.
Du, ja.
Deswegen
ja
musste ich mir noch natürlich auch ganz schön viel dazu denken.
Das ist ja auch oft so bei diesen Creepy Pastas. Das ist immer so, ja, das sind im Prinzip 5
genau,
Sätze.
Genau, es ist sehr, sehr kurz, genau. Ja. Und ich habe dann eben mir versucht, eben dann das ein bisschen komplizierter und gleichzeitig aber eben auch, wenn man genau hinhört, es relativ logisch zu schreiben. Und du hast es richtig auch richtig zusammengefasst. Elke und Kai sind ein Paar. Und Elke und Erik haben sich über Kai kennengelernt.
Und verstehen sich
man soll ja denken, die haben sich kürzlich erst kennengelernt und Erik und Elke sind jetzt ein Paar. Mhm. Die haben sich aber nur kürzlich kennengelernt, weil Kai ganz frisch mit ihr zusammen ist.
Ja, okay.
Und deswegen haben sie sich über Kai kennengelernt. Mhm. So, und warum Kai Erik umbringt, das sind so 2 Gründe eigentlich. Den einen Grund hast du richtig erfasst. Er ist immer noch sauer, dass, oder was heißt sauer? Es war ja nicht der Fehler von Erik, dass Elke gestorben ist.
Nee,
er gibt
aber,
ihm die Schuld daran.
Genau.
Und es war für mich dann so ein bisschen so, und das ist, hat mit der Geschichte Couple of Horrors nichts zu tun, aber für mich war es dann so, du kennst ja auch diesen Spruch, ich nehme dir das weg und,
so,
und,
ja.
Und Kai hat Erik sozusagen auf anderem Wege die Frau weggenommen. Er hat sie nicht umgebracht, sondern er hat ihn umgebracht.
Quid pro quo, meinst
genau,
du quasi.
Und sein Leben sozusagen angenommen.
Ja, ja, ich verstehe
und
schon.
So, und gleichzeitig, eben aus Rache in Anführungszeichen, aber auch, weil er schon immer scharf auf Daniela war.
Mhm.
Und das, da gibt es einen Nebensatz, dass er jetzt sogar noch viel froher ist als vorher, vor seinem Tod. Und dann gibt es einen Satz, als sie am Strand tatsächlich sind und er sagt irgendwie, und hier schreibe ich irgendwie, er schaute mit verträumten Augen durch seine verdunkelte Sonnenbrille zu der leicht bekleideten, im Bikini bekleideten Daniela hier rüber. Und da geiert er schon so ein bisschen aus ihr. genau. Ja, aber du hast es richtig zusammengefasst. Er wird auch Erik genannt von seiner Tante. Da musste man auch genau hinhören. Das K ist eben auch Kai. Du hast es eigentlich alles richtig zusammengefasst, richtig beschrieben. Und genau, die Geschichte ist ausgedacht. Credits gehen an dieser Stelle an Couple of Horrors. Ich verlinke auch den Kanal in der, hier in den Shownotes. Wenn ihr da mal hin wollt dann und das jetzt bei Insta nicht findet, könnt ihr bei uns einfach auf den Link klicken. So viel Credits müssen sein.
Sehr gut.
So, dann hatten wir aber noch eine zweite Geschichte und zwar der Mühlenhof. Beim Mühlenhof geht es um einen jungen Wandersmann, der wandern geht und sich dann im Mühlenhof ein Zimmer nimmt. Wird alles ganz schön beschrieben, wie das da aussieht. Wirkte auch wirklich wie ein ganz, ja, ganz toller Ort, wo man mal auch einkehren kann abends nach einer anstrengenden Wanderung. Alles sehr malerisch. Und er hat dann da irgendwie ein Zimmer und wird dann spätabends allerdings geweckt. Und zwar jaulen die Katzen. Und wir haben uns auch darüber unterhalten, ob das jaulen heißt. Die Leute bei Instagram haben was geschrieben.
Ja,
was
das war nicht jaulen, nämlich? Das war
jammern?
Jammern. Katzen. Ja, ich glaube jammern.
Man sagt ja auch Katzenjammer.
Stimmt.
Ja, also die Katzen jaulen und jammern. Und es sind nicht nur ein paar Katzen, sondern es sind ein paar hundert Katzen, die immer näher kommen. Man sieht ihre Augen blitzen in der Nacht und sie kommen immer näher und werden das Gejammere wird immer lauter und unser Wanderer ist wirklich richtig abgenervt. Und um Punkt 12 hört's auf. Es wird still, die Katzen sind weg und ich glaube, ich nehme jetzt mal diese Zähne raus, oder? Oder kann man mir gut zuhören?
Wie viel noch geht's?
Okay, bei der Geschichte, Leute, nehme ich sie spätestens raus.
Kann es sein, dass alle Leute mich jetzt verfluchen dafür, dass ich das sage.
Und sagen, also ich habe es angemerkt.
Ja.
Genau, auf jeden Fall wundert er sich dann, was das jetzt war und kramt dann irgendwie, glaube ich, so random einfach sein Zimmer auch so ein bisschen durch. Oder nee, er schließt, glaube ich, die Tür.
Nee, der stolpert rückwärts gegen
oder,
den Tisch.
Okay, er stolpert auf jeden Fall, findet er dann rein zufällig ein altes Tagebuch. Darin blättert er und darin steht etwas über die Geschichte dieses Mühlenhofs und des Ortes und über die Leute, die da gelebt und gearbeitet haben. Und scheinbar gab es irgendwann mal jemanden, der die Tochter des Bürgermeisters oder so.
Müllers Tochter.
Die Müllers Tochter heiraten wollte. Das wäre ein guter Mühlenhof, klar. Und er beschreibt dann, wie die Tage der Hochzeit immer näher kommen und diese Katzen aber dann auch anfangen, ihn zu bedrängen und immer lauter werden und immer im wahrsten Sinne des Wortes auch näher an sein Zimmer kommen. Bis zum Tage der Hochzeit. Dann verschwinden die Katzen plötzlich und alles ist gut. Und bis dahin sind ihm auch alle Leute aus dem Ort relativ feindselig gegenüber gestimmt. Also der Schmied oder so, die sind alle so ein bisschen, die gucken ihn irgendwie so an, als würde er nicht dazugehören. Und in der Nacht vor der Hochzeit kommt eine Katze ganz besonders dicht an ihn heran. Und dieser Katze trennt er mit einem Säbel die Pfote ab.
Ja.
Und dann sieht er, glaube ich, bei oder kurz nach der Hochzeit einen der Gäste, und zwar den Sohn des Schmiedes. Und dieser hat eine abgeschnittene Hand. Irgendwas ist da kaputt. Genau, auf jeden Fall springen wir dann wieder zurück in die Gegenwart. Wir sind wieder bei unserem Wanderer. Der nächste Tag beginnt. Und er geht dann zu dem, ja, diesem Verwalter da so ein bisschen vom Mühlenhof, der da irgendwie ihm auch sagt, wo er mal sich was angucken kann, der ihm so ein paar Sightseeing-Tipps gibt und so. Und er spricht ihn dann darauf an und der weicht ihm so ein bisschen aus. Und der Wanderer erkennt dann, dieser Herr hat eben auch nicht mehr alle Finger an der Hand. Und wir wissen, es ist der Sohn des Schmiedes.
Das sagt er, glaube ich, sogar auch noch.
Genau.
Er sagt auch, ja, habe ich vorher in meiner Jugend verloren.
Genau. Damit endet die Geschichte, glaube ich.
Ja.
Und wir werden zurückgelassen. Einsam und verlassen mit Hunderten von Katzen, die unseren Wanderer überfallen. Ihr habt gesagt, dass diese Geschichte falsch ist. Zumindest 74% von euch haben das gesagt. 26% glauben, dass es wahr ist. Ich mach's kurz. Das hast du dir beim Wandern ausgedacht. Das ist ein typisch, das ist eigentlich auch ein klassischer Kliman. Josh geht mit dem Hund spazieren und sieht eine Rabenfeder, schreibt eine Story über Raben. Jetzt erzählt Josh hier von seinen Renegades und geht jedes Wochenende 100 Kilometer wandern. Deswegen ist der Mühlenhof. Und ich habe während dieser Geschichte Mühlenhof gegoogelt und ich habe einen Mühlenhof in der Lüneburger Heide gefunden. Mhm. Und ich weiß, dass du in der Lüneburger Heide wandern warst. Deswegen glaube ich, es ist genauso, wie ich es gesagt habe.
Tatsächlich ist es ein ziemlich großer Zufall gewesen, dass du da einen gefunden hast. Es geht nämlich um einen ganz anderen Mühlenhof und diese Geschichte ist wahr.
Nein! Mach doch nicht sowas!
Doch.
Ah, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's doch gar nicht.
Ich
muss
ganz kurz unsere Tasse hier raus.
Oh, da hast du mich aber hops genommen.
Ja, nicht nur dich.
74% auch.
Hast du einen? Guck mal kurz in deinem Graf.
Mein letztes Opfer hat ordentlich geackert. Für den Taler, der hier klingelt.
Du musst den Graf Zahl machen. 1 Euro. Genau, es geht hierbei nämlich um die Kattenstiegmühle in Königsberg. Diese Mühle wurde das erste Mal 1504 erwähnt, das heißt, die gibt es schon super, super, super lange. Ist über etliche Generationen bis 1960 in Betrieb gewesen. Wurde nach 1970 bewohnbar gemacht und seit 1991 ist da jetzt so eine Gaststätte drin. Und man erkennt da auch nicht mehr viel von dieser Mühle. Anders als in meiner Geschichte stehen da nicht viel mehr als ein paar Grundmauern von damals. Alles andere ist halt irgendwie mal neu gemacht worden. Mhm. Und zu dieser Mühle gibt es eine alte Sage. Und die gibt es in 2 verschiedenen Formen. Aber grundsätzlich geht es immer darum, dass diese Müllers Tochter super schön war, ihre Eltern super reich, weil sie die einzigen Müller waren in der ganzen Gegend. Die machen anscheinend dann ordentlich Kohle im Mittelalter. Und deswegen wollen alle die Tochter ehelichen.
Damit auch, die sich da reinzecken können.
Auch weil die halt super schön war. Mm. Und auch alle im Ort wollen das. Die ganzen Jungs, die ganzen Jugendlichen, jungen Männer im Ort wollen die halt ehelichen. Aber die hat keinen Bock auf die alle. Und wehrt da einen Umwerber nach dem anderen ab. Und dann spricht sich irgendwann auch weiter weg, um, dass die halt super schön und reich ist. Und dann kommen auch von außerhalb Leute und wollen halt die gerne heiraten. Und dann verschwören sich halt quasi die Männer im Ort so ein bisschen gegen die und versuchen halt, wir sagen so, okay, wenn wir die nicht kriegen können, dann auch kein anderer. Mhm. Und deswegen sind die quasi die Katzen, die dann heimsuchen. Immer wenn, weil das ist in der Geschichte so, dass schon ein, zweimal vorher Leute, die ehelichen wollen, ein paar Tage lang da übernachten und von Nacht zu Nacht mehr Katzen kommen, bis sie irgendwann Reis ausnehmen.
Okay.
Und irgendwann gibt's halt den einen, der früher beim Militär war, im Krieg irgendwie und sowas, und der schafft das dann, der steht das dann durch, weil er am letzten Tag vor der Hochzeit der einen Katze die Pfote abhackt. Und dann ist das überstanden und dann kommt die Hochzeit und dann hat der alte Müllersjunge irgendwie einen Finger weniger. So, das ist
Schmied.
Der Schmiedejunge, genau. Das ist die eine Version. In der anderen Version ist es die eifersüchtige, irgendein anderes Mädel aus dem Ort, die halt eifersüchtig war, dass alle nur die junge Müllers Tochter wollten. Und die ist quasi die Katzen.
Die ist die Katzen?
Ja, also die ganzen verschiedenen Frauen sind die Katzen. Und die eine, die die Hand abgehackt kriegt,
ist die eifersüchtige. Also, okay, warte, Moment. Es gibt also diese Sage zu dieser Mühle, die kann man irgendwie nachlesen. Aber es wird nicht genau gesagt, woher sozusagen dieses Übernatürliche kommt, dass sie sich verwandeln.
Ja, das ist halt so ein Fluch quasi, so ein bisschen, weil irgendwie keiner die haben soll, deswegen verfluchen die sie quasi, dass, okay, alle, die sie haben wollen, werden von diesen Katzen heimgesucht, die so ein bisschen die Personifizierung der Dorfbewohner sind, die halt nicht wollen, dass jemand anders sie kriegen kann aus Eifersucht oder so.
Und weißt du, was die Katzen darstellen sollen? Warum Katzen? Warum keine Hunde oder keine Wölfe? Ahnung. Oder?
Fragt das irgendwelche Leute aus 1500, was war das, 4? Weiß ich nicht, das ist nirgendwo gesagt. Nein. Auf jeden Fall gibt es diese in 2 Versionen. Und ich bin auf diese, das ist nämlich ein super Beispiel für so eine lokale Legende, von der wir niemals hören würden.
Oh, die kam aus der Community.
Denn mir hat der gute Robert ein Foto geschickt, er war irgendwo unterwegs und es gibt dann halt einfach so ein Schild mitten im Wald irgendwo über die Kattenstiegmühle. Da steht ein bisschen was
bei YouTube blenden wir das ein.
Genau, ein bisschen was über die Gegend einfach und unten der letzte Absatz ist quasi über diese Legende. Und meinte, hey, vielleicht ist das ja was. Und ich fand das irgendwie ganz cool und habe dann versucht, mehr über diese Legende zu finden. Und es gibt genau eine zweite Quelle im gesamten fucking Internet für diese Geschichte. Und zwar die Scheißmühle selber. Denn diese Pension gibt's noch und du kannst da hin, wenn du Bock hast. Und du kannst da pennen. Und die haben eine komplette Seite auf ihrer Website über diese Legende.
Das sagen wir immer, ne? Aber
Die Pension übrigens, sehr lustig, die macht ein großes Ding daraus, dass sie diese Sage haben. Wenn man auf die Website geht von der Pension, dann sind da Bilder auch von den Zimmern und die haben tatsächlich an vielen Stellen Wandmalereien, wo irgendwelche Katzen abgebildet sind, die irgendwie an den Wänden kratzen oder sowas. Man sieht auf einem Bild, wie so ein Mann halt auch im Bett liegt mit so einem Schwert, nach dem Katzen schlägt. Und auf dem anderen sieht man halt einen anderen Mann, der im Bett liegt, dem die Augen von Katzen ausgekratzt werden. Das ist einfach die Wanddeko in diesem Hotel. Okay. Und auch auf dem Bild, wo dem die... Ich werde die Pension mal anschreiben und fragen, ob ich die Bilder benutzen darf für unseren Instagram-Account. Ich möchte euch die gerne zeigen, ansonsten verlinken wir die einfach. Weil während dem Mann die Augen ausgekratzt werden, steht daneben irgendwie eine Katze lasziv, die hat Brüste, warum auch immer, und regelt sich irgendwie am Bettpfosten.
Was heißt denn lasziv?
Kennst du das Wort lasziv nicht?
Nee.
So aufreizend.
Guck mal, bist du wieder was gelernt. Herr Autor hier.
Also ja, ich schreibe den mal, ob wir die Bilder benutzen dürfen. Wir verlinken das aber auch hier. Ihr könnt uns auch einfach nach der Kattenstieg...
Kattenstiegmühle. Das wird ja auch wieder ein spannender, schöner Instagram-Post sogar.
Ja, ja. Geil. Also, Robert, vielen Dank nochmal fürs Zuschicken. Wie gesagt, ich hätte einfach... Wir können sowas sonst nicht finden. Also, falls ihr irgendwie mal über irgendwas stolpert, wo ihr sagt, da gibt es nicht mehr eine Website zu, schickt uns sowas sehr, sehr gerne.
Ja, cool. Coole Geschichte. Coole Auflösung.
Danke. Cooler Euro, den du bezahlt hast.
Ja, wurde mal wieder Zeit. Meine Serie ist vorbei.
Ja,
das ist viel schlimmer.
Ja, und Scheiße. Meine hat begonnen.
Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
Wir machen heute mal ein bisschen Werbung für die Stadt, aus der wir kommen, beziehungsweise jetzt wohnen und diesen Podcast auch immer aufnehmen, und zwar für Bremen. Denn ganz nach dem aktuellen Motto von Bremen ist diese Stadt mehr als Märchen. Jeder von euch kennt ja wahrscheinlich die Bremer Stadtmusikanten, doch hier gibt es noch sehr, sehr, sehr viel mehr als diese Statue, die man sich angucken kann. Zum Beispiel das wunderschöne Schnorrviertel, ein Viertel, das aussieht, als wäre es direkt aus der Winkelgasse aus Harry Potter gefallen. Ihr könnt hier mega geile Sachen essen, zum Beispiel Rollos. Für alle, die es nicht kennen, könnt ihr direkt bei Wikipedia nachgucken. Da gibt es sogar einen Eintrag über, ich glaube, steht sogar Bremen. Wenn ihr hier seid, müsst ihr das auf jeden Fall irgendwo essen. Dann gibt es das Viertel direkt am Osterdeich. Generell der Osterdeich, wunderschön. Wenn ihr auf Altbremer Häuser oder generell auf alte, schöne Häuser steht, dann findet ihr in Bremen wirklich einiges, was euch gefallen wird. Aber auch, wenn ihr eher auf moderne Architektur steht, dafür gibt es natürlich die Überseestadt. Da gibt es davon mehr als genug. Und ganz wichtig natürlich jetzt, wo auch die Kaltjahreszeit anfängt, es gibt den wunderschönen Bremer Weihnachtsmarkt und vor allem den Schlachtezauber. Das ist ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt, wo man wirklich, also wenn man da nicht in Weihnachtsstimmung kommt, dann kommt man nicht in Weihnachtsstimmung. Da treffen übrigens auch seit einigen Jahren regelmäßig ein paar von euch aus der Community, was jedes Jahr immer wieder sehr schön ist. Also ihr merkt schon, es gibt wirklich mehr als genug. Werdersee habe ich noch gar nicht erwähnt. Also wirklich sehr viele schöne Ecken in Bremen, sehr viel geiles Essen, was man hier essen kann. Und auch kulturmäßig, es gibt eine Menge Museen, eine Menge Theater, in die Glocke gehen zum Beispiel kann man auch gut. Also all das und mehr gibt es hier, und wenn ihr das mal auschecken wollt, dann geht mal unter www.bremen.de/tourismus, denn da findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Den Link haben wir euch natürlich wie immer auch nochmal in die Shownotes gepackt. Also kommt rum und schaut es euch an, es ist ein Blick definitiv wert.
So, ich möchte euch heute auch erneut unseren Partner Löwenanteil nicht nur vorstellen, sondern auch nochmal empfehlen, denn wir dürfen jetzt ja schon seit etwas längerem die Gläser von Löwenanteil essen, und ich muss sagen, ich finde die wirklich unfassbar praktisch. Es ist eigentlich mein Standard-Mittagessen geworden. Falls ihr gar nicht wisst, was Löwenanteil ist eine Firma, die euch quasi fertiges Essen in Gläsern verkauft und das eben auch vollwertige Mahlzeiten sind. Komplexe Kohlenhydrate sind da drin, gesunde Fette und hochwertige Proteine. Vor mir steht zum Beispiel gerade ein Glas veganes Gulasch. Das hat 524 Kalorien und 36 Gramm Protein und es reicht mir mittags für ein Essen. Wenn ich beispielsweise abends so ein Glas essen würde, würde ich mir wahrscheinlich ein bisschen Reis dazu kochen, aber für den Mittag finde ich das mega mega praktisch, weil ich mir erstens keine großen Gedanken machen muss. Ich muss nicht einkaufen gehen, weil die Dinger stehen bei mir schon zu Hause. Und es ist gerade, wenn ich, sage ich mal, ein bisschen auf meine Ernährung gerade achte, auch relativ viel Sport mache, eigentlich genau das, was mein Körper gerade braucht. Und satt werde ich davon auch. Viele Gerichte sind vegan, alle Gerichte sind in Bio-Qualität. Und es ist eigentlich auch, wenn ihr Fleisch essen solltet, für jeden was dabei. Und ganz wichtig ist aber, es ist eben kein Fastfood. Es ist eine vollwertige Mahlzeit für 7,99 Euro. Außerdem ist es natürlich auch ein bisschen praktisch, dass ich das Ganze irgendwie bei mir im Kochtopf irgendwie in maximal 5 Minuten erwärmen kann. Wenn ich eine Mikrowelle hätte, würde es wahrscheinlich noch deutlich schneller gehen. Und dafür ist es einfach praktisch, dass meine Mittagspause nicht noch kürzer wird, als sie ohnehin schon ist. Von mir gibt's deshalb eine große Empfehlung. Ich bin ein großer Fan davon. Und wenn ihr das Ganze mal ausprobieren möchtet und 10% sparen möchtet, dann gebt unseren Gutscheincode Altbau ein. Und zwar auf www.ins.deals/löwe mit OE Altbau. Da der ganze Link super schwer ist, checkt den auf jeden Fall bei uns in den Shownotes. Ich sag's trotzdem nochmal, www.ins.deals/löwe mit OE Altbau. Und der Rabattcode ist Altbau.
Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Heute Ich fange an heute. Meine After-Halloween-Geschichte trägt den Titel Schritte in der Dämmerung. Es liegt ein leichter Nebel über der kleinen Stadt, als du aus dem Zug steigst. Der Bahnhof ist ruhig und leer und außer dir sind nur 2 weitere Personen ausgestiegen, beide ohne jegliches Gepäck und mit schnellen Schritten. Keine Menschenmengen, die sich am Gleis drängeln, keine Durchsagen über verspätete oder anschließende Züge, kein Sicherheitspersonal und keine Leuchtreklamen, die dich über Sonderangebote informieren. Als sich die Türen der Bahn hinter dir schließen und sie sich mit einem elektronischen Surren in Bewegung setzt, schaust du ihr noch kurz nach, bevor sie, die dröhnende Geräuschkulisse im Schlepptau, im fernen Nebel, verblasst. Stille legt sich über das einsame Gleis, das keine Nummer trägt. Du schließt die Augen und atmest tief durch deine Nase ein. Frische Herbstluft füllt deine Lungen. Es riecht feucht und moosig mit einem Hauch von Kaminfeuer, der aus irgendeinem der vielen rauchenden Schlote in einiger Entfernung kräuselnd in die Abendluft schleicht. Du öffnest deine Augen wieder und schließt deine Jacke, um dich vor dem auffrischenden Wind zu schützen, der sich mühsam, aber stetig einen Weg durch deine Kleidungsschichten bahnt. Dann greifst du deinen Koffer und gehst in Richtung Ausgang. Das kleine Häuschen, in dem du die nächste Woche verbringen willst, befindet sich am Rand der kleinen und fremden Stadt. Für eine Sekunde überlegst du, was eigentlich das Kriterium war, sich eine Stadt nennen zu dürfen. Die Größe oder Anzahl der Einwohner kann es schon mal nicht sein, wenn du dich hier so umsiehst. Hier befindet sich jedes Haus am Rand der Stadt. Es ist hingegen eher schwierig, eine Mitte auszumachen. Während du noch weiter über die Definition von Städten und Dörfern nachdenkst, machst du dich über die kopfsteingepflasterte Straße zu deiner Unterkunft auf. Der Boden glänzt vor Nässe, zumindest die Stellen, die nicht von einer gesunden Schicht aus frischem Laub bedeckt sind. Doch jetzt gerade nieselt zumindest kein Regen vom Himmel, der gleichmäßig schleierhaft grau gedeckt über dem Ort hängt. Obwohl es noch recht früh ist, brennt in den meisten Häusern schon das Licht. Orange, rot und warm leuchten die kleinen viereckigen Punkte zwischen den fast kahlen Bäumen, die an den Wegesrand stehen, hindurch. Dann erkennst du es. Mit jedem Schritt, den du tust, schält es sich ein wenig mehr aus dem Nebel, der noch etwas dichter geworden ist, seit du den Bahnhof verlassen hast. Ein kleines Haus am Ende des Weges. Jetzt kannst du schon die kleine weiße Nummer 17 erkennen, die an der niedrigen Mauer befestigt wurde. Vermutlich war sie in mindestens 2 der 4 Jahreszeiten von Grün verdeckt, doch der wilde Wein, der über die gesamte Mauer und große Teile des Hauses wuchert und mittlerweile feuerrot gefärbt ist, verliert langsam seine Blätter und hat die Hausnummer bereits entblößt. Du stößt das knarzende Gartentor auf und betrittst den kleinen Vorhof des Hauses. Der feuchte Kies knirscht unter deinen Schritten, während du dich der Eingangstür näherst, die schon im Halbdunkel der Abenddämmerung kaum noch auszumachen ist. Mit einem letzten Blick zurück auf die Straße legst du deine Hand auf die kalte Metallklinke und öffnest die Tür. Im Inneren umfängt dich ein schummriges Halbdunkel und die kühle Luft des Hauses begrüßt dich mit einem Hauch von modrigem Holz und alter Steinwände. Du stellst deinen Koffer ab, klappst ihn auf und greifst nach deinem Mantel und der kleinen Tasche, die dir die nächsten Tage Gesellschaft leisten sollen. Deine Finger sind kalt und du rubbelst sie kurz aneinander, bevor du die Sachen an ihren Platz bringst. Du spürst die Kühle in deinen Knochen und beschließt, dass es höchste Zeit für etwas Wärme ist. Du betrittst das Wohnzimmer. Der Kamin an der gegenüberliegenden Wand, umringt von hohen Bücherregalen und mit einem großen und gemütlichen Ohrensessel davor, wirkt alt und etwas rußig. Aber das Holz ist sorgfältig aufgeschichtet und ein alter Zeitungsstapel liegt griffbereit daneben. Du machst dich daran, das Holz vorsichtig zu entzünden und wartest geduldig, bis die Flammen an Kraft gewinnen. Ein zufriedenes Grinsen formt sich auf deinen Lippen, als das Feuer von der Zeitung auf die dünnen Holzscheite übergreift und sich ausbreitet. Es dauert nicht lange, bis die ersten warmen Strahlen dich erreichen und ein wohliger Schauer über deinen Rücken läuft. Erst jetzt spürst du, wie kalt dir vorher wirklich war. Du bleibst noch einen Moment in der Hocke und reibst deine Hände aneinander, bis die Flammen groß genug sind und die Wärme weiter strahlt. Zufrieden und auch ein kleines bisschen stolz lässt du dich in den großen Ohrensessel sinken und legst dir die dünne Wolldecke, die darauf lag, über deine Beine. Einen Moment lang starrst du geistesabwesend in die Flammen, die den Holzscheiten hin und wieder ein knackendes Geräusch entlocken, als dir etwas ins Auge fällt. Du hast es erst gar nicht wahrgenommen, aber jetzt ist es so auffällig wie eine rote Motorkontrollleuchte im Armaturenbrett, die nach Aufmerksamkeit verlangt. In dem großen Bücherregal hinter dem Kamin, in dem hunderte von Büchern stehen mussten, sticht eines deutlich heraus. Scharlachrot in einem Meer von braun und dunkelgrünen Buchrücken, wie ein giftiger Fliegenpilz im Wald. Neugierig stehst du auf und ziehst es heraus. Zurück im Ohrensessel wendest du es im Licht des flackernden Feuers in deinen Händen. Es fühlt sich an wie kaltes Leder. Der Buchrücken ist leer und auch die Rückseite enthält keinen Klappentext. Nur der Titel ist in golden geprägten Lettern auf der Vorderseite zu lesen. Schritte in der Dämmerung steht dort. Kein Autor, kein Verlag. Mit geweckter Neugierde öffnest du das Buch und beginnst zu lesen. Ächzend schleppt er seinen geschundenen Körper durch die Straßen, achtsam, dass ihm keiner der Bewohner zu Augen bekam. Über Jahre war er zur Schattengestalt geworden, ein Gefangener seiner eigenen Verzweiflung, doch der Drang nach Rache brannte in seinem Inneren wie ein unstillbares Feuer. In der Dämmerung schlich er zwischen den Bäumen hindurch, die kalte Herbstluft umhüllte ihn wie ein eisiger Umhang. Das Rascheln der Blätter unter seinen schweren Schritten klang wie ein schauriger Gesang. In seinen entstellten Fingern lag das rostige, alte Messer, trotz seiner missgestalteten Hand, fest umklammert. Es war nicht das erste Mal und würde nicht das letzte Mal sein. Du merkst einen wohligen Schauer über deine Arme krabbeln. So einen richtigen Schauerroman hattest du schon lange nicht mehr gelesen. Während draußen ein sanfter Regen beginnt und sich unter die knisternde Geräuschkulisse des wärmenden Feuers mischt, ziehst du die Wolldecke noch etwas enger um dich und liest weiter. Schnüffelnd und schlurfend wand sich die Monstrosität über die Pflastersteine. Der leichte Regen machte ihm nichts aus. Er bemerkte ihn fast gar nicht. Er spürte schon seit Jahren kaum noch etwas. Egal ob Regen, Kälte oder Schmerz. Regen und Dunkelheit waren wie ein schützender Deckmantel für seine Gräueltaten. Während andere schliefen und sich in ihren Festungen aus Holz und Stein verkrochen, sich in ihre goldenen Käfige aus Licht und eingebildeter Sicherheit zurückzogen, dann kam seine Zeit. Keuchend erreichte er das Ende der Straße und sah sich um. Fast ein Dutzend kleiner Leuchtfeuer schienen ihm aus verschiedenen Fenstern entgegen, wie stumme, goldgelbe Einladungen. Und er würde sie nicht ablehnen. Besonders aufmerksam wurde er auf ein flackerndes Licht am Ende der Straße. Und damit war seine Entscheidung gefallen. Einige anstrengende Schritte später wuchtete er seinen morbiden Körper über die niedrige Mauer, fiel unangenehm auf der anderen Seite herab und erhob sich mühsam vom nasskalten Boden. Feuchte Blätter hafteten auf seinem Körper, während er sich dem Fenster näherte. Er machte sich nicht die Mühe, sie zu entfernen. Gierig blinzelnd spähte er durch die leicht beschlagene Scheibe in die trügerische Sicherheit im Inneren. Langsam fuhr er mit seiner freien, verkümmerten Hand sehnsüchtig über die Scheibe. Nur wenige Millimeter Glas trennten ihn noch von seinem Opfer. Du hältst inne und hebst deinen Kopf. Ein Geräusch. Du fährst instinktiv mit dem Kopf herum, doch der hohe Ohrensessel versperrt die Sicht nach hinten. Ein seltsames Gefühl überkommt dich und du erhebst dich ein wenig, um deinen Blick an den seitlichen Kopfstützen vorbeizuschieben. Deine Augen wandern durch den Raum, doch es scheint nichts Außergewöhnliches zu geben. Auf dem beschlagenen Fenster reflektieren die flackernden Flammen und dein eigener aufgeschreckter Blick. Trotz des mittlerweile angewachsenen Feuers beschleicht dich ein kühles Gefühl, als du zurück in den Sessel sinkst und du ziehst die Wolldecke enger um deine Beine. Für einen Moment horchst du erneut in den Abend, doch als außer dumpfer Regentropfen und angenehmer Kaminkulisse nichts zu hören ist, schlägst du das Buch erneut auf und liest weiter. Er entfernte sich von dem Fenster und umkreiste das kleine Haus. Routiniert schaute er nach möglichen Fluchtwegen. Schließlich fand er einen dunklen Zugang an der Rückseite des Hauses, der fast vollkommen von wildem Wein überwuchert war. Und die Tür schien nicht verriegelt. Mit einer leisen Bewegung drückte er die Klinke herab. Sie schwang mit einem kaum hörbaren Quietschen auf und er schob seinen unförmigen Körper durch den engen Türrahmen hinein in die stickige Dunkelheit des Hauses. Ein eisiger Schauer läuft über den Rücken. Die Beschreibung des Hauses im Buch klingt mit einem Mal erschreckend vertraut, zu vertraut. Dir ist, als hättest du diese Tür vorhin gesehen und war da nicht eben ein leises Quietschen? Du blätterst um, deine Finger zittern, fast wie im Fieber. Lautlos stieg er die knarrenden Stufen hinauf, ein schwerer, gedämpfter Schritt nach dem anderen, jedes Mal unterbrochen von einem sanften Knacken, das sich durch die Stille fraß. Er spürte die Anwesenheit des anderen, den Menschen, der ihm wie ein Magnet erschien, dessen Herzschlag er in der Dunkelheit spüren konnte, heiß und lebendig. Und das kleine Licht, das flackernd durch einen Türspalt drang, es verriet ihm, wo sich sein Opfer befand. Ein seltsames Dröhnen legt sich auf deine Ohren und du hältst den Atem an. Das beklemmende Pochen deines Herzschlags klopft dumpf in deinem Gehörgang. Nein, warte. Das ist nicht dein Herz. Langsame, schwere Schritte, die direkt über deinem Kopf zu hören sind. Du schluckst, die Kälte deines Körpers nimmt Überhand und du starrst auf das Buch in deinen Händen. Worte verschwimmen vor deinen Augen, doch du zwingst dich weiterzulesen, selbst als du ein Knarren direkt über dir wahrnimmst. Ein schweres, rhythmisches Tappen auf den Dielen im oberen Stock. Dir wird heiß und kalt zugleich. Du kennst den nächsten Satz, bevor deine Augen ihn erfassen. Ein fürchterliches Grinsen durchzog seine schwer erkennbare Fratze, als er sich sicher war, dass sich niemand sonst im Haus befand. Langsam schleppte er sich die Treppe wieder herab. Es gab nur noch eines zu tun. Schlurfend näherte sich dem flackernden Licht, das ihn wie eine Motte anzog. Mühselig hob er das, was er seine Hand nannte, und drückte die Klinke herunter. Du spürst zitternd, wie ein Luftzug in den Raum dringt und dein Körper beginnt unkontrolliert zu beben. Du möchtest schreien, doch bist wie gelähmt in deinem Sessel. Von der Wärme des Feuers spürst du nichts mehr. Dein Körper fühlt sich klamm und kalt an, dein Nacken ist wie versteift und deine Beine kraftlos. Doch du kannst deine Augen nicht dazu bringen, sich von den gedruckten Buchstaben vor dir zu lösen. Mit vor Angst flimmerndem Blick rasen deine Augen weiter über die Wörter. Er war fast bei ihm, bereit, den letzten Schritt zu tun. Und sein Opfer ahnte es, saß dort im Schatten des Kaminsessels, wie versteinert, wie gefangen im Netz seiner eigenen Angst. Flackernd warf das Feuer die Silhouette seines Opfers an die karge Wand. Es gab kein Entkommen mehr. Mit zittrigen Händen greifst du nach dem Papier, gefüllt von unfassbarer Angst, doch bereit und entschlossen weiter zu blättern. Trotz deiner klammen Hände rutscht die Seite dir wieder und wieder aus den bebenden Fingern. Endlich bekommst du sie zu greifen. Du hältst den Atem an, als du umschlägst und fassungslos auf die nächste Seite starrst. Sie ist leer. Genau wie die danach und die danach. Dann hörst du das leise Scharren eines Fußes hinter dir, gefolgt von einem röchelnden Atem. Langsam, zu langsam, drehst du den Kopf über die Schulter.
Also, in dieses Städtchen möchte ich auch gerne mal fahren. Also, wenn es da am Bahnhof so lecker riecht.
Du hast richtig viel Make-up an deinem Laptop. Wie hast du das denn gekriegt?
Ja, ich weiß es nicht. Ich sau mich immer so ein.
Okay.
Also, eine sehr atmosphärische Geschichte. Ich habe zuerst gedacht, du machst jetzt hier so den versteckten Kliman.
Oh, was heißt das? Was ist denn jetzt der versteckte Kliman?
Der versteckte Kliman wäre gewesen, wenn unser Leser, wenn es eine Geschichte aus deinen Geschichten wäre.
Oh.
Oder ein Charakter. Das dachte ich, dass das kommt.
Das wäre cool.
So, ich habe schon beim Titel, habe ich schon dann irgendwann hingehört, ob das nicht vielleicht ein Titel war, den du schon mal hattest. Und dann ging es aber relativ schnell in diese Richtung, in die es dann auch ging. dass es quasi so ein Live-Action-Horror ist, den er da irgendwie
liest. Live-Action-Horror.
Und quasi das Gelesene live sogar dann auch passiert. Mhm. Ja, war sehr atmosphärisch. Weil eigentlich wäre der ganze Anfang die perfekte Verkaufsgeschichte für unser Buch.
Setz dich hin, machst das Buch auf und das ist dann unser fucking Buch.
Du schreibst über den Leser oder die Leserin, die sich unser Buch kauft. Und das ist ja, du nimmst dir die Wolldecke, du machst dir ein Feuerchen an, du machst es dir bequem und dann machst du die erste Geschichte und heißt dann nur dieses eine Mal und bla 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 bla. Fand ich sehr, also war sehr, sehr atmosphärisch. Auch die Sounds haben mir sehr gut gefallen. Hast du sehr schön gemacht.
Dankeschön.
Ja, war sehr geil.
Das freut mich sehr. Ob ich das gleiche sagen kann.
Deine zweite Du-Geschichte?
Ich glaube, die dritte schon.
Jetzt wird es ein alter Hut, ne? Josh, der weiß nicht mehr weiter.
Ja.
Wenn er nicht weiter weiß, dann packt er den Du aus. aus dem Hut.
Nach 100, ich finde, 3 von 122 ist noch nur ganz okay.
Ist okay.
Schnitt.
Aber es fällt irgendwie immer so auf, ne?
Ja, es fällt auch auf.
Ja. Jetzt kommt der Zeitpunkt, wo ich meine Zähne rausnehme, weil ich nicht.
Ja, ich glaube, für die Geschichte.
Die Geschichte jetzt gefährden möchte und dann vielleicht ein, zwei Leute sagen: Ey, ich nehme mir immer eure Geschichten wirklich, so wie Josh das gerade beschrieben hat, vorm Kamin. Und deswegen. Und
macht Christoph die Geschichte von heute.
Möchte ich dann doch mich zumindest so lesen, wie ich mich mit meinen korrekten Zähnen anhöre. Gut, darf ich?
Ja.
Meine Geschichte heißt: Falscher Alarm. Zur richtigen Zeit. Ein Bild zu malen ist nicht schwer. Jeder kann es. Die meisten verlernen es nur. Meine Tochter zum Beispiel ist bereits mit ihren 5 Jahren eine richtige Künstlerin. Sie hat sich auf Tiere spezialisiert. Elefanten, Schildkröten oder Tiger. Sie könnte einen ganzen Zoo auf Papier bannen. Mein Vater sagt, ich konnte einen Stift richtig zwischen den Fingern halten, bevor ich laufen konnte. Ob das stimmt, sei mal dahingestellt. Doch als ich 2,5 war, zierten meine Werke schon unsere Wohnung in Brooklyn. Meine Eltern haben sie alle aufbewahrt und in Klarsichtfolien geschützt und meine Frau und ich machen dasselbe jetzt mit den Bildern unserer Tochter Jane. Seit fast 15 Jahren lebe ich von meiner Kunst. Ein ständiges Auf und Ab der Gefühle. Als Künstler in New York ist es nämlich nicht gerade leicht. Der Markt ist groß, die Konkurrenz riesig und die Galerien sind voll mit Akademikern, die in ihrem Leben vielleicht mal einen Tuschkasten benutzt haben, sich aber sonst nur aufgrund von Literatur und Geschichte mit Kunst auskennen. Als Jane geboren wurde, standen Molly und ich mit 3 Mieten im Rückstand und waren kurz davor, zu dritt in mein altes Kinderzimmer zu ziehen. Heute geht es uns glücklicherweise ganz gut. Ich genieße einen guten Ruf als Künstler und die Agentur meiner Frau Molly läuft auf Hochtouren. Doch wir sind vorsichtig. New York ist tückisch. Heute isst du noch für ein Vermögen im Massar und morgen gibt es wieder Hotdogs von der Ecke. Doch finanzielle Sorgen plagen mich zum Glück gerade nicht. Es war der Umzug, der mich die letzten Tage beschäftigte und stresste. Vor einem Monat unterzeichnete ich einen Mietvertrag für ein neues Atelier. Mein kleines, aber feines Studio im Souterrain eines historischen Gebäudes in Midtown reichte einfach nicht mehr. Vom dürftig beleuchteten Keller ins lichtdurchflutete Dachgeschoss. Es war wirklich wunderschön und ich sah meine Bilder bereits im Sonnenlicht leuchten und hoffte, dass sie dadurch noch ganz anders wirkten. Besonders charmant fand ich, dass die Räumlichkeiten schon vorher als Atelier dienten. Von dem verstorbenen Künstler hatte ich jedoch nie gehört. Nicht mal mein Galerist hatte etwas von einem gewissen Ruben de Groot gehört. Beim Einräumen meiner Sachen fand ich sogar noch ein paar alte Überbleibsel. 2 Leinwände, die mit dünnen weißen Bettlaken verhüllt waren, lehnten in einer unscheinbaren kleinen Nische des Raumes direkt neben einer klapprigen alten Staffelei, die unter einer dicken Staubschicht drohte zusammenzubrechen. Die Bilder gefielen mir. 1 zeigte eine Landschaft. Ein heller Sandstrand lag vor einem aufgewühlten Meer und in der Ferne war ein Leuchtturm zu sehen. Das andere Bild war ein Porträt. Es zeigte einen Mann. Seine Augen waren dunkel, fast schwarz und sein Gesicht voller Furchen. Man sah ihm seine Traurigkeit erst auf dem 2. Blick an. Ich entschied mich, die Bilder vorerst aufzubewahren und spielte sogar mit dem Gedanken, sie aus Respekt zu meinem Vormieter aufzuhängen. Als der Umzug vollzogen war und ich mich mit all meinen Staffeleien, Leinwänden, Farbkästen und anderem Geraffel eingerichtet hatte, begann ich die Arbeit an meinem neuesten Werk. Ich hatte mich entschieden, ein Stillleben zu malen. Die Idee kam mir bereits vor dem Umzug und über Anordnung und Farben hatte ich mir bereits so einige Gedanken gemacht. Es war tatsächlich reiner Zufall, dass den Galeristen aktuell die Stillleben förmlich aus den Händen gerissen wurden. Noch nie hatte sich meine Malerei von Trends oder anderen Dingen beeinflussen lassen. Vermutlich traf ich einfach immer genau den Zahn der Zeit mit meinen Bildern. Zumindest seit den letzten paar Jahren. Es war ein Dienstagmorgen, an dem ich mich auf meiner klapprigen Vespa durch die verstopften Straßen Manhattans schlängelte und gut gelaunt mein neues Atelier betrat. Das Sonnenlicht strahlte herein und ich verspürte beim Anblick meiner bevorstehenden Arbeit ein leichtes Kribbeln im Bauch. Bevor ich damit begann, die Farben für mein neues Bild anzumischen, hing ich meine Jacke an den schwarzen Garderobenständer aus Messing und knöpfte mein Hemd zwei Knöpfe vom Kragen herab auf und krempelte die Ärmel hoch. Ich ging zu meiner Staffelei herüber, als mir etwas aus dem Augenwinkel auffiel. Zwei Bilder. Sie hingen an der Wand rechts neben dem Eingang. Molly, dachte ich und grinste. Im Licht der Morgensonne wirkten sie viel prachtvoller. Jetzt bemerkte ich auch die Signatur des Malers. RDG hatte jemand ganz klein am unteren rechten Rand der Bilder gekritzelt. Ruben de Groot, dachte ich, und lag wohl richtig damit, dass es sich tatsächlich um zwei seiner Werke handelte. Der halbe Tag verging wie im Flug. Um 4 schaute ich das erste Mal auf meine Armbanduhr und erschrak. Ich hatte mich so in Trance gemalt, dass ich die Zeit völlig vergessen hatte und erst jetzt merkte, wie hungrig ich war. Ich entschied, mir unten in einem der Cafés ein Sandwich zu holen, wollte aber nicht lange wegbleiben. Ich hatte zwar schon gut was geschafft, doch manchmal fühlte es sich besser an, wenn man einfach weitermachte. Als ich den letzten Bissen meines Käsesandwiches hinuntergewürgt und den letzten Tropfen Cola durch meinen Strohhalm gesaugt hatte, legte ich ein paar Dollar auf den Tisch und stiefelte das schmale Treppenhaus zurück hinauf ins Dachgeschoss. Ich hing meine Jacke an die Garderobe, knöpfte mein Hemd auf, krempelte mir die Ärmel hoch und nahm den Pinsel in die Hand. Ich wollte gerade einem der Äpfel rotes Leben einhauchen, als mir plötzlich etwas auffiel und ich einen Schritt von der Staffelei zurücktrat. Mit den Weintrauben hatte ich noch gar nicht begonnen. Und jetzt leuchteten mich mehr als die Hälfte der Trauben mit einem wahnsinnig schönen grünlichen Gelb an. Verdutzt trat ich wieder näher an das Bild heran und inspizierte die Leinwand. Die Farbe war schon getrocknet. Seltsam. Ich schaute auf meine Farbpalette. Die Farbe, die ich für die Trauben vorgesehen hatte, war ein sattes Purpur. Ich ging zur Haustür. Am Schloss war nichts zu sehen. Keine Kratz- oder Einbruchsspuren. Dann schüttelte ich den Kopf. Lächerlich. Welcher Einbrecher kam denn mit Palette und Pinsel zum Bruch? Ich kehrte zum Bild zurück und starrte es erneut an. Die Farbe gefiel mir. Sie passte viel besser als mein Purpur. Ich versuchte, mich wieder zu konzentrieren und pinselte noch etwa eine Stunde an meinem Bild herum, bis ich es gut sein ließ und den Heimweg antrat. Zu Hause erzählte ich meiner Frau nach dem Abendessen bei einem Glas Wein von meinem Tag und dem Vorfall von den Weintrauben. Weißt du, Victor, ich habe die Bilder nicht aufgehängt, unterbrach mich Molly mitten im Satz. Wie bitte? Du hast dich bei mir dafür bedankt, dass ich die Bilder des verstorbenen Vermieters aufgehängt habe, aber das habe ich nicht. Dann nahm sie sich eine Weintraube aus dem Obstkorb, zermalmte sie zwischen den Zähnen und zwinkerte mir zu. Als ich am nächsten Tag ins Atelier kam, war zum Glück alles so, wie ich es hinterlassen hatte. Die de Groots hingen an ihrem Platz und mein Stillleben war noch immer mehr still als am Leben. Ich wollte gerade mit dem Malen beginnen, als es überraschend an meiner Tür klopfte. Eine junge Frau und ein Mann, der nur wenige Jahre älter zu sein schien als die Frau, standen vor meiner Tür. Sie stellten sich mir als Frieda und Vincent de Groot vor. Ein wirklich unangenehmes Geschwisterpaar. Scheinbar waren sie der Ansicht, noch etwas von den Hinterlassenschaften ihres Vaters in seinem ehemaligen Atelier vergessen zu haben. »Oh, ja, richtig«, sagte ich und führte die beiden herein. »Diese beiden Bilder hier lagen abgedeckt mit einem Laken in einer kleinen Nische. Ich habe mir erlaubt, sie aufzuhängen. Aber wenn sie Ihnen gehören, können Sie sie natürlich zurückhaben.« »Nein, danke«, sagte der Mann, der sich Vincent nannte, verächtlich. »Die Visage meines Alten muss ich mir nicht auch noch an die Wand nageln. Du etwa, Frieda?« »Nie im Leben«, Die Dinger sind wertlos. Sie können sie behalten. Entschuldigen Sie die Störung, Mister. Wie war noch gleich Ihr Name? Hagan. Victor Hagan. Als die beiden verschwunden waren, ging ich erleichtert zu Ruben de Groots Bildern zurück und schaute sie für eine Weile an. Mir ist egal, ob deine Bilder wertvoll oder wertlos sind, Ruben, sagte ich und schaute dem Selbstporträt von Ruben de Groot in die Augen. Ich finde sie ausgesprochen gelungen und, noch viel wichtiger, sie gefallen mir. Dann kehrte ich zurück an meine Staffelei und arbeitete für den restlichen Tag an meinem Bild weiter. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, stand Molly neben mir an der Bettkante. »Was ist los?«, fragte ich und schaute in ihre ausgeweinten Augen. »Ich wollte es dir schon früher sagen, Victor«, schluchzte sie, »aber ich dachte, wir kriegen noch die Kurve.« Es stellte sich heraus, dass Mollys Agentur wohl doch nicht so auf Hochtouren lief, wie ich angenommen hatte. Ein großer Kunde war abgesprungen und damit hatte sich auch gleich ihr größter Investor verabschiedet. $800,000 an Verbindlichkeiten waren damit von jetzt auf gleich entstanden. Ein finanzieller Kollaps, doch nicht nur für Mollys Unternehmen. Wie ich bereits sagte, heute isst du noch für ein Vermögen im Massar und morgen gibt es wieder Hotdogs von der Ecke. Wenn es dafür denn überhaupt noch reichen sollte. Die Dinger kosteten schon lange nicht mehr nur einen Dollar. Auch wenn ich versuchte, einen kühlen Kopf zu bewahren, um Molly und Jane nicht völlig zu verunsichern, wusste ich, dass wir damit quasi pleite waren. Selbst mit dem Verkauf aller meiner Bilder, die noch in den Galerien hingen, würden wir es von jetzt auf gleich vielleicht auf gerade mal 300.000 bringen. Mit den etwa 200.000 auf unseren Konten fehlten dann noch immer etwa 300.000 plus Zinsen. Da half auch nicht mein fast fertiger Obstkorb in meinem Atelier in Midtown. Zum ersten Mal seit langer Zeit begann wieder ein altes Gefühl in mir aufzukommen. Ein Gefühl von Hilflosigkeit, Ohnmacht und Bewegungslosigkeit. Eine längst vergessene Existenzangst keimte wieder in mir auf und drohte mir, den Boden unter den Füßen wegzureißen. Ich entschied mich, ins Atelier zu fahren. Dort konnte ich mich konzentrieren und am besten nachdenken. Mit meiner Vespa knatterte ich durch die Stadt und versuchte, mir vom Fahrtwind ein wenig den Kopf durchlüften zu lassen. Passend zu meiner Stimmung zeigte sich das Wetter heute mal wieder von seiner schlechtesten Seite. Klitschnass öffnete ich die Tür zu meinem Atelier, gegen dessen Fensterscheiben noch immer lautstark der Regen prasselte. Ich fühlte mich so wie der Gesichtsausdruck von Rubens Selbstporträt. Das Gesicht vor Sorgen zerfurcht. Ich blieb vor den Bildern des alten Malers stehen und schaute sie mir erneut an. Die Sonne strahlte über der aufgewühlten See und jetzt fiel mir plötzlich ein kleines Detail auf das ich vorher noch gar nicht geachtet hatte. Die Dünen im Hintergrund, sie waren grünlich-gelb. Fast so wie die Trauben in meinem Obstkorb. Nein, ziemlich genau wie die Trauben in meinem Obstkorb. Ich nahm das Bild von der Wand und trug es zu meiner Staffelei hinüber. Ohne die beiden Farben in einem Labor untersucht zu haben, schwor ich darauf, dass es sich um ein und dieselbe Farbe handelte. Was bedeutete das? Hatten die Kinder von Ruben etwa einen Zweitschlüssel, von dem ich nichts wusste, und spielten mir einen Streich? Unwahrscheinlich. Doch wer hatte die Bilder aufgehängt und wer hatte sich an meinem Bild zu schaffen gemacht? Mein Kopf rauchte und mein Magen, der bis auf 3 Zigaretten und 2 Espresso noch nichts Richtiges bekommen hatte, machte einen Salto. Ich musste frühstücken. Ich hängte das Landschaftsbild wieder zurück und holte meine Jacke von der Garderobe. Im Café war zum Glück nicht viel los. Nur ein paar Business-Typen, die sich was zum Mitnehmen bestellten, warteten am Tresen. Ich setzte mich in eine ruhige Ecke, knabberte an einem Bagel herum und zerbrach mir weiter den Kopf. So lange, bis ich von einem schrillen Läuten aus meinen Gedanken gerissen wurde. Das klang wie ein Feueralarm und es kam aus dem Haus, in dem ich mein Atelier hatte. Hastig stürmte ich aus dem Café. Meine Arbeiten, mein Stillleben. Wenn es tatsächlich brannte, musste ich alles in Sicherheit bringen. Ein paar wenige Hausbewohner schlurften mir langsam im Treppenhaus entgegen. Sie schienen nicht gerade beeindruckt. Ist eh nur wieder Fehlalarm, raunte mich ein Mann im braunen Frottee-Morgenmantel an. Doch ich hatte keine Zeit, es mit ihm gemeinsam herauszufinden. Ich flitzte die restlichen Stufen nach oben, schloss die Tür zu meinem Atelier auf und schrie vor Entsetzen. Doch nicht, weil es brannte. Ganz im Gegenteil. Die Sprinkleranlage war aktiviert worden und hatte literweise Wasser in mein wunderschönes Atelier gepumpt. Der gesamte Boden, die Wände, meine Bilder, alles ruiniert. Als hätte es nicht noch schlimmer werden können. In mir brach ein Damm der Gefühle und ich fiel weinend auf die Knie. Als ich mich wieder etwas gesammelt hatte, bemerkte ich, dass etwas direkt vor mir auf dem Boden lag. Es war ein goldenes Benzinfeuerzeug. Ich schaute zur Decke. Genau über mir und dem Feuerzeug war ein Kontakt der Sprinkleranlage. Irgendwer musste erneut während meiner Abwesenheit hier gewesen sein. Ich hob das Feuerzeug auf und begutachtete es von allen Seiten. Dann traf mich der Schlag. Das Feuerzeug zierte eine Gravur. RDG, las ich. Ruben de Groot. Noch eine alte Hinterlassenschaft meines Vormieters? Erneut dachte ich an meine Zweitschüssel-Theorie und daran, dass die Kinder des alten Malers was damit zu tun hatten. Das Feuerzeug funktionierte nicht. Vermutlich war der doch zu nass geworden. Ich stand auf und legte es zu meinen Pinseln in der Staffelei. Mein Stillleben war dank der Ölfarbe noch intakt, doch Geld würde ich damit wohl keines mehr verdienen. Nur das grünliche Gelb der Trauben war gänzlich von der Leinwand gewaschen. Interessant, dachte ich und ging näher an das Bild heran. Die Farbe war völlig verschwunden. Ich schielte über den Rand meiner Staffelei zu der Wand herüber, an der Rubens Bilder hingen. Doch von einem traurigen Mann und einem Strand am Meer war nichts mehr zu sehen. Stattdessen zeigten die Bilder jetzt einen leuchtend rot-goldenen Blumenstrauß in einer Vase und einen gesichtslosen Mann mit Hut, der bepackt mit lauter Malutensilien vor einem Feld stand. Genau wie die Farbe in meinen Trauben waren die Farben der zwei Bilder von der Leinwand gewaschen worden. Ich brauchte nicht näher heranzugehen, um die unsauber geschriebene Signatur des niederländischen Künstlers zu lesen, der sich selbst ein Ohr abgeschnitten hatte. Ich kannte die Werke. Sie waren Millionen wert.
Aha. Ruben de Groot sagt mir gar nichts, aber ich lege mich jetzt schon fest und sage, dass Hey Gun irgendein Easter Egg sein muss. Das ist so ein merkwürdiger Name.
Du hast dich auch hier so richtig rübergelehnt. Ne?
Ich habe geguckt, wie du es geschrieben hast.
Geschrieben
hab,
ja.
Und H-A-Y-E, nächstes Wort G-U-N, also wie die Knarre. Das ist so ein komischer Name. Ich habe eben schon geguckt, ob ich die Buchstaben irgendwie umdrehen kann oder sowas. Ich müsste
über
gucken.
Alle meine komischen deutschen TKKG-Namen regt sich hier niemand auf. Nee, aber wenn ich Hey Gun mache, dann...
Ja, aber Hey Gun ist halt irgendwie...
Wird hier okay, die Lupe drauf gelegt.
Sabine Wechselstein wird kein Easter Egg sein, weißt du? Aber Hey Gun ist... ich glaube, das ist ein Easter Egg. Ich komme auch noch nicht drauf, was es ist.
Bin gespannt. Wer weiß, vielleicht ist es ja auch keins. Vielleicht ist es eins. Vielleicht auch nicht. Vielleicht zerbrecht ihr euch jetzt alle unnötigerweise den Kopf.
Das kann sein. Ich werde eh nicht drauf kommen. Ich kann damit nichts anfangen. Ich kann auch so, ich bin richtig, richtig schlecht in, wie heißt das nochmal?
Anagramme?
Anagramm.
Ah.
Ich verstehe nicht, also manche Leute sehen ja einfach dann die Buchstaben und sagen, oh, es ist ein Anagramm für. Ich müsste mir 1000 verschiedene Varianten irgendwie aufschreiben. Ich kann das einfach nicht sehen.
Ja.
Nur von den Buchstaben her.
Kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich finde, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was für ein Szenario. Wenn du jetzt in einem, so wie wir jetzt beim Kneipenquiz, im Quiz-Szenario sind,
ja.
So welches Wort liegt dann kann man, finde ich, dann geht das vielleicht relativ schnell.
Ja,
aber wenn du jetzt aus irgendetwas ein ganz bestimmtes Easter Egg ohne Zusammenhang,
ja,
dann wird es schwer. Dann wird es richtig schwer.
Ich finde es ganz, ganz schwer.
Aber vielleicht ist es auch wieder so eine Inselbegabung. Weißt du, wie so Leute, die so geisteskrank Kopf rechnen können.
Ich habe jetzt letztens ein Video gesehen von einer, die einfach alles rückwärts aussprechen kann.
Ja, habe ich auch gesehen.
Du sagst
ja ein
Wort und die kann einfach instant das rückwärts aussprechen.
Ja, habe ich auch gesehen.
Also die spricht es schneller rückwärts aus, als ich das buchstabieren könnte.
Ja,
als
ich das vorwärts aussprechen kann. Ja, das war krass.
Fand ich, das scheint so eine Begabung zu sein. Ja, also der Maler, wir wissen alle, das Originalbild war von Van Gogh. Van Gogh oder Van Gogh?
Van Gogh.
Van Gogh, ne? Ich habe es tatsächlich nicht vor Augen, aber spätestens ab dem Ohr abgeschnitten.
Ich habe es doch gerade so schön beschrieben.
Ja, stimmt. Oh doch, ich hatte es exakt vor Augen. Es war, als ob ich es selber live sehe. großer Fan von dem Satz, sein Stillleben war immer noch mehr still als am Leben. Hat mir sehr gut gefallen.
Sauber. Ein habe ich überzeugt damit.
Also ja, es ist wieder eine gute Geistgeschichte. Ich bin ja immer Fan von so Maler und irgendwas Komisches passiert. Hatte ich auch schon zweimal. Ich hatte einmal die mit der gelben Farbe.
Gelber Neid.
Und einmal die von dem Typen, der irgendwie ein Bild malt und dann plötzlich ist da rote Farbe und er weiß, hey, wieso, ich habe doch gar kein Rot benutzt oder sowas. Irgendwie Purpur war das, glaube ich. Und da war irgendwie hat er seine Frau umgebracht. Oh Gott, wie war das denn nochmal? Er malt das Haus von unserem reichen Schnösel in Frankreich oder sowas und der hat seine Frau umgebracht. Und der Maler malt aus Versehen immer diese Frau da rein, ohne das mitzukriegen.
Ui, das war schon ganz früh.
Sehr,
ne?
Lange her,
das war ganz früh. Ich glaube, ich hatte auch schon mehrere Malergeschichten.
Du hattest das innere Schönheit?
Genau.
Oder wahre Schönheit?
Genau, wahre Schönheit hatte ich. Dann hatten wir, gut, dieser Bragolin war halt, ne, Thema.
Ach so, ja, die feinen Kinder. Ja.
Stimmt, ja, ist irgendwie immer ein wiederkehrendes Ding, ne?
Weil es ist auch irgendwie, was heißt dankbar, aber ich finde es irgendwie, ich finde für jemanden wie mich, der das einfach nicht kann. Also ich kann nicht mal, ich bin Künstler. Für mich ist das grundsätzlich schon was Mysteriöses. So einfach diese Fähigkeit, einfach irgendwie was Geiles auf den Leinwand zu bringen. Und ich finde, das ist so. Keine Ahnung, das bietet sich für mich so an für.
Ich finde das auch so. Also viele Leute sagen ja manchmal, also ich sag dann, ich meine, vielleicht ist es auch mittlerweile Quatsch zu sagen, selber von sich zu behaupten inzwischen, dass man gar nicht kreativ ist, weil scheinbar schreiben wir ja hier zwei Wochen irgendwie immer eine Geschichte. Also ein bisschen Kreativität werden wir zwar schon haben, aber wenn ich jetzt so mal Kreativität einfach als so ein Skill sehen würde, dann würde ich von meiner Seite aus sagen, Leute, die imstande sind, sich so, ja, malen zu können, ne? Mhm. Also egal was es ist, sich Charaktere für Comics auszudenken oder
gerade so ohne
eine
Vorlage
bestimmte Technik
und sowas, ne?
Zu haben, um gewisse Sachen wirklich krass zu malen, das finde ich irgendwie heftig. Also es gibt da ja so Sachen wie, es gibt so Techniken, ne, wie man Köpfe malt, wie Sachen geometrisch sind, wie das alles irgendwie auszusehen hat, da habe ich auch keine Ahnung von, aber alleine, dass du dir, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Dragon Ball, nehmen wir einfach mal Dragon Ball Z zum Beispiel, dass du, oder irgendein anderes Universum, you name it, diese ganzen Charaktere, irgendwer denkt sich dir aus, wie die aussehen und sowas, da kann ich 5 Stunden lang aufs Blatt gucken und ich habe keine Ahnung, wie ich anfangen soll. Oder sowas wie, wenn du so Bloodborne, so Artworks siehst oder sowas. Oder von einem Videospielen. Das finde ich heftig. So Bossgegner oder so, wie die aussehen, wie man sich das ausdenken kann, da habe ich allergrößten Respekt vor.
Ich finde immer dieses so ohne Vorlage. Du hast nichts als ein weißes Blatt Papier und du siehst aber, also du siehst ja in deinem Kopf schon vorher, was dahin soll quasi. Und du weißt genau, wo du anfängst und wo es dann war. Klar, die radieren auch mal Sachen weg und so weiter, aber das vorher im Kopf zu haben und dann auch umsetzen zu können, finde ich unfassbar.
Ja, das so abzurufen.
Ja, ja, genau. Ne? Ja. Einfach mal zu machen.
Ja, aber auch so, ich meine, klar, wahrscheinlich sagt uns dann auch so ein Künstler oder Maler, der das seit Jahren macht, der sagt dann auch, ja, wenn ich mir jetzt ein neues Werk ausdenken muss, das ist schon schwer. Manchmal kommt man vielleicht auch wie wir, vom Höckchen auf Stöckchen, wenn wir eine Geschichte schreiben, fängst mal mit einer Taube an und plötzlich hast du einen Kirchturm noch dazu gemalt und dann sitzt da noch irgendein anderer und ein Zauberer und dann hast du auf einmal ein geiles Bild. Aber weißt du, vielleicht sind das auch so Leute, die halt sagen, naja gut, wenn ich dir jetzt hier irgendwie einen Leuchtturm, eine Möwe und einen schönen Strand malen soll, das male ich dir in 10 Minuten. Das habe ich 3000 Mal gemalt und ich weiß, wie das anzuordnen ist. Weißt du?
Das könnte ich
halt überhaupt nicht.
Was ich da halt immer lese, ist dieses typische, dieses ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und sowas. Und dass die Leute immer, ich wünschte, ich hätte auch so viel Talent wie du. Und dann sagen die auch immer, ja, also.
Du musst auch üben.
Genau. Wahrscheinlich gehört schon eine Menge Talent dazu. Aber die Leute haben halt ihre Tausende von Stunden mit Bleistiften und Tusche und Farben und Öl und sowas da halt rumgeballert. Oh, so, das braucht einfach Zeit. Und ich glaube halt, man sieht es immer, es ist wie mit Instrumenten. Also du siehst immer ein Video von jemandem, der mega geiles Solo spielt und sagt, möchte ich auch. Ja, aber wie viel scheiß Tonleiter du vorher irgendwie ballern musst, die halt scheiße klingen und gar keinen Bock machen.
Ja.
So, das gehört viel dazu.
Das stimmt auch.
Aber da ist auch wieder, ich weiß, ich bin zu faul, um das durchzuziehen. Ich bin zu faul, um da jetzt die Stunden reinzuballern.
Ja.
Ich habe die Zeit auch nicht, beziehungsweise ich müsste die halt von irgendwo anders nehmen, also irgendwas anders weniger machen. Deswegen fange ich sowas gar nicht erst an, weil ich mittlerweile weiß, nee. Also Zeichnen ist für mich, das bleibt einfach.
Du bist jetzt ja nur noch in der Natur, ne? Unser kleiner Wandersmann.
So viel wandere ich gar nicht. Ich bin jetzt 3-mal unterwegs gewesen. Das ist, glaube ich, noch vergleichsweise harmlos. Gut.
Ja. Bevor wir jetzt gleich Danke sagen, wollte ich auch noch ein weiteres Thema ansprechen, nämlich ganz kurz, weil vielen ist es ja vielleicht auch aufgefallen, dass wir in letzter Zeit vielleicht immer eine Werbung mehr hatten, als wir früher hatten. Dann, glaube ich, hier lief relativ lange eine dynamische Ad rund durch die ganzen Folgen. Und natürlich lesen wir auch so Sachen wie, ui, jetzt macht ihr aber ein bisschen viel Werbung und tralala. Und ich sag mal so, Wir filtern schon sehr viel raus und wir gucken schon, dass wir nicht irgendwie hier mit irgendwelchen Firmen irgendwelche Partnerschaften eingehen, auf die wir keinen Bock haben. Aber vor allem, und das ist irgendwie auch ganz wichtig und vielleicht wissen das manche einfach nicht, wir verdienen kein Geld mit irgendwelchen Klicks oder Streams, wie Musiker das tun bei Spotify oder so. Wir verdienen ausschließlich Geld, wenn wir Werbung machen. Und diese Werbung ermöglicht es uns auch letzten Endes, dass wir hier alle zwei Wochen eben eine Geschichte schreiben können und diesen Podcast weiterhin machen können. Weil wir machen das nicht Vollzeit, wir machen das nebenher und es ermöglicht uns einfach eben, euch auch wirklich immer regelmäßig diese Sachen hier zu machen und zu schreiben. Und deswegen wollten wir oder vor allem ich auch einfach nur mal eben sagen, dass das einfach eben diesen Hintergrund eben hat, warum wir Werbung machen. So, wir haben einfach einen relativ großen Aufwand hiermit und unsere Partnerschaften ermöglichen uns halt eben weiterhin diesen Podcast zu machen. Und es gibt Mittel und Wege, da einen Bogen drum zu machen. Es gibt ein Patreon, es gibt ein Steady und so weiter und so fort. Deswegen nur für euch als kleiner Hinweis, wir werden diesen Podcast nicht selloutten und auch nicht ausverkaufen und wir wollen hier auch nicht die große Werbeshow aus dem Altbau werden, das wollen wir nicht. Wir haben auch intern ein Cap an wie viel Advertising wir in einer Folge machen, aber wir werden weiterhin Werbung machen, weil ohne diese Werbung wird es diesen Podcast de facto nicht geben.
Und von da wollen wir direkt uns bedanken bei den Leuten, die halt nämlich eben gesagt haben,
die
gar keine Werbung hören müssen, denn wir haben neue Patreons und zwar Jesse, Monique und Joy. Die drei können jetzt ihr Patreon, das geht bei Stan natürlich auch, mit Spotify verbinden und haben da einen eigenen Feed, der halt dann komplett werbefrei ist, als kleines Dankeschön für euren monatlichen Support.
Genau, außerdem haben wir noch ein paar Streifeuros eingesammelt von Wiebke, Nina, Anja und Julia. Vielen, vielen Dank für eure Ehrlichkeit und eure Streifeuros. Und Stichwort Patreon und Steady. Gestern kam eine neue extra Sonder-Super-Special-Halloween-Folge raus, die jetzt quasi ganz exklusiv für unsere Patreons und Steadys dort landet. Die ist auch eben in diesem Patreon und Steady Feed. Das heißt, ihr müsst nicht zwangsläufig auf der Plattform das hören. Ihr könnt das auch ganz normal da hören. Die ist da jetzt. Zwei brandneue Halloween-Geschichten, die jetzt ein Jahr lang exklusiv für euch verfügbar sind. Stichwort ein Jahr lang oder Stichwörter. Falls ihr es auch noch nicht mitbekommen haben solltet, liebe Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht zu unterstützen, seit gestern gibt es auch die Special-Folge vom letzten Jahr jetzt gratis für euch. Das heißt, wenn ihr gestern...
Das hast du sehr umständlich ausgedrückt.
Habe ich, ne?
Ja.
Das sagt meine Freundin auch immer zu mir, dass ich das immer umständlich
das ist aber, das ist halt so von wegen, okay, ich dachte, was kommt denn jetzt? Man kann einfach sagen können, ja, und die Folge vom letzten Jahr ist jetzt auch im normalen.
Ich mach's doch spannend.
Ja, aber selbst ich sitze hier und denke, wo will er denn jetzt
ja, drauf hinaus? Ja, guck mal. Also, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt gibt's eine neue Folge für die Patreons und die Folge, die wir letztes Jahr für die Patreons und Steadys rausgekloppt haben, könnt ihr jetzt quasi seit gestern auch nochmal nachhören. Das heißt, für euch gibt's auch eine kleine Süßigkeit.
Wie du auch immer noch erklärst.
Mann, es macht mir einfach Spaß.
Du erklärst immer noch die gleiche Sache. Ja, so.
Ja, auch schnell, gleich beschwert sich wieder jemand, dass wir zu viel labern.
Also, falls ihr uns auch supporten wollt.
Genau, und die Folgen jetzt hören wollt.
Genau, die neuen Folgen, die gestern rausgekommen sind, auch nochmal hören wollt, dann geht auf unseren Patreon oder Steady-Link. Die findet ihr beide in unseren Shownotes und unserem Linktree. Oder natürlich, wenn ihr Bock habt, auf geschichtenausdemaltbau.de, unserer Website, da ist das auch alles drauf. Da ist auch der Link zu PayPal und da ist auch der Link zu sowas wie YouTube oder wie Instagram. Auf YouTube findet ihr nämlich diese Folge als VOD. Da könnt ihr unseren Vodcast sehen. Da seht ihr nämlich auch Christophs und mein wunderschönes Gesicht.
Hey.
Mit ein bisschen Make-up. Ein bisschen mehr Make-up als sonst. genau, und bei Instagram gibt es ein bisschen Bilder von der Kattenstiegmühle. Sind deine Augen eigentlich... Werden die immer roter oder was ist da los? Du hast super rote Augen. Hast du die geschminkt?
Ja, ich habe mir hier noch gerade einen Bonkopf geflutscht. Ja. Hier unterm Tisch. Nee, stimmt, was ist da los?
Die sind richtig rot.
Ich glaube, dass... Oh ja.
Er verwandelt sich! Haben wir noch was? Ich glaube, das war's.
Ich wiederhole das alles gerne nochmal.
Kannst du noch einmal erklären, wie das funktioniert mit den Patreon-Special-Folgen zu Halloween?
Also Leute, auf. Nein, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt, supportet, hört, eine Bewertung geschrieben habt, bei Spotify uns auch Kritik dalasst, die wir ernst nehmen. Wirklich, ich meine das wirklich ernst. Vielen, vielen Dank an diese ganz tolle Community. Und wenn ihr noch kein Halloween gefeiert habt, dann wünsche ich euch jetzt noch nachträglich ein schönes, gruseliges Wochenende.
Ich habe einen guten Abschluss.
Oh.
Und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
Komm, mach zu jetzt hier.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.